Liebe Brüder und Schwestern, das Thema der Predigt heißt zielorientierter, wir könnten auch sagen zielbewusster Glaube. Es ist ja so, mit unserem Glauben und mit unserem Charakter, wir brauchen Vorbilder, damit der Glaube wächst und der Charakter gefestigt wird. Und es ist ja gut, dass es Vorbilder gibt. Ich hoffe, wir haben alle Vorbilder. Richtige Vorbilder, Glaubensväter, Glaubensmütter, sowas brauchen wir. Und wenn wir hier als Gemeindehilfsbund uns versammeln, zumindest die Älteren, die denken da ganz bestimmt an Heinrich Kemner. Und ich denke, wenn ich dieses Bild sehe, das ist ja ein Geschenk der Frau Gertrud Wehl, der Missionarin aus Hamburg. Ich denke an die liebe Schwester Gertrud. Wunderbare Glaubensvorbilder. Einmal erzählte uns die Gertrud Wehl, dass sie mit 90 Jahren noch in Sibirien war und dort von einem Schneesturm überrascht wurde und durch halb Meter hohen Schnee stapsen musste, um das Evangelium irgendwelchen Volksgruppen im fernsten Sibirien zu bringen. Mit 90. Also da bleibt einem einfach die Sprache weg. Naja, und an Heinrich Kemner wollen wir an der Stelle natürlich auch denken. Was hat Gott durch ihn alles bewirkt? Ich war jetzt bei einem Physiotherapeuten, der auch schon 40 Jahre hier in der Gegend tätig ist. Und das erste war Heinrich Kemner. An den hat er sich noch erinnert. Wer würde ihn nicht kennen? Ja, nun sagt der Paulus hier, nehmt mich zum Vorbild. Ist natürlich auch ein exzellentes Glaubensvorbild. Um das zu sagen, nehmt mich zum Vorbild, da muss man entweder größenwahnsinnig sein oder tief demütig und die innere Gewissheit, dass Gott einem wirklich zum Vorbild gesetzt hat. Und so nehmen wir dieses ganze dritte Kapitel, ja den ganzen Philipperbrief, ja alle paulinischen Briefe jetzt als Glaubensstärkung und als Glaubensvorbild und sehen dahinter den Apostel und gehen jetzt einfach mal 4 Schritte in diese Zielorientierung hinein oder besser gesagt auf das Ziel hinein, das Paulus uns hier in den letzten Versen des dritten Kapitels beschreibt. Wir erwarten Christus vom Himmel, dass er unseren nichtigen Leib verklärt und sich seinem Leib ähnlich macht. Das ist das große Ziel. Und hier auf Erden sind wir unterwegs zum Ziel hin, wenn wir Christen sind. Und dass wir nun auch keine falschen Schritte tun, die uns vom Ziel ablenken und abbringen, haben wir nun hier in diesem dritten Kapitel sehr gute Pflöcke, Wegmarkierungen, die wir beachten sollten, damit wir nicht so viele Umwege machen in unserem Leben. Wenn ich an meine Jugend denke, das war ein einziger Irrweg und Umweg. Und Gott hat dann doch irgendwann, als ich 26 war, gemeint, genug der Irrwege, jetzt komm mal auf den richtigen Weg, der zum Ziel führt. Und da stellen sich uns 4 Glaubensaufgaben, so will ich die mal nennen. Ich sage bewusst Glaubensaufgaben, weil das alles Glaubensschritte sind, die uns hier vorgeschlagen, ja, geradezu vorbereitet werden von Paulus. Und der erste Schritt, das sagt er gleich am Anfang des Textes, in Vers 7 und folgende. du musst alle deine bisherigen Lebenswerte umwerten. Ein großes Umwertungsgeschehen muss ja in unserem Leben stattfinden. Was uns früher, als wir noch nicht Christen waren, wichtig war, das geht jetzt in die zweite, in die dritte Linie. Und es kommt jetzt ein neues Ziel, es kommt ein neuer Inhalt. Was ich früher als Glück, als Gewinn, als erstrebenswert angesehen habe, erachte ich jetzt für Dreck. Das ist schon sehr kräftig. Was waren früher unsere Ideale? Ach, wenn ich da anfangen wollte, das alles aufzuzählen. Von einem Antiquariat ins nächste marschiert, das letzte bisschen Geld, was wir hatten, noch ausgegeben für Bücher, die ich niemals gelesen habe. Es war eine Sucht. Und als die Sucht dann vorüberging, ja, da kam ein Schnitt und der Schnitt, der bestand darin, dass ich die Hälfte der Bücher wieder verkauft habe. Dann hatte ich eine Esoterikphase, das war schon etwas ungemütlicher, denn das kann einen dann schon sehr prägen. Plötzlich wurden Handlinien für mich interessant. Ja, jemand hatte mir mal erzählt, es gibt Bücher, da kannst du die Zukunft aus den Handlinien herauslesen. Habe ich mir diese Bücher gekauft? Ja, heute wundert man sich über so viel Blödheit, dass man solch einen Krampf mitgemacht hat. Und ich erinnere mich noch an diesen Tag, wo wir waren da schon lange verheiratet, wir gesagt haben, also das muss jetzt endlich mal verschwinden aus unserer Bibliothek. Und wir haben, als wir damals in Büchenbach wohnten, meine Frau, die war ja da dabei, haben wir uns eine große Kiste, einen Korb genommen und all diese Esoterikbücher reingetan und Papier mitgenommen und einen Spaten mitgenommen. Hinter unserem Haus war ein großes Feld und ein Loch gemacht und alles reingeschmissen und ein richtiges Freudenfeuer gemacht. Und den Rest haben wir zugebuddelt, damit das wirklich niemanden mehr schadet und vom Weg abbringt. Alles, was mir früher wichtig war, erachte ich heute für Mist, für Dreck, für unnötigen Zeitvertreib und Zeitaufwand. Ich habe ja Philosophie und Theologie studiert und das fiel mir jetzt wieder ein, als ich ein Interview mit dem grünen Vorsitzenden Habeck in der Bild am Sonntag mir angeguckt habe. Und da wurde er nach dem Glauben gefragt, interessanterweise. Manche halten den Mann ja für den künftigen Bundeskanzler. Also, da sagte er auf diese Frage hin, glauben Sie an Gott? Um zu glauben im eigentlichen Sinn, habe ich wohl zu viele Philosophen gelesen. Ich bin auch nicht in einer Kirche. Eine Antwort, die tief blicken lässt. Zu viele Philosophen gelesen. Zu viel Philosophie, zu viel eigene menschliche Weisheit hin und her gewendet. Ich kann es gut nachvollziehen. Ich habe es ja selbst gemacht. Ich bin erst am Ende meines Studiums zum Glauben gekommen. Kant und Heidegger und Schopenhauer und wie sie alle heißen. Das waren schon kluge Leute, zweifellos. Aber was nützt die prägnanteste Klugheit, wenn nicht die Weisheit Gottes dazu kommt? Und dann der Schnitt. Und dann wurden jetzt christliche Philosophen interessant. Und die hat mir der Heinrich Kämmerer dann nahegebracht. An allererster Stelle Blaise Pascal und Søren Kierkegaard. Gläubige Leute, die denken konnten, die aber ihr Denken gezähmt haben oder ausgerichtet haben vom Evangelium her. Also ein Schnitt muss einfach sein. Und ich hoffe, liebe Brüder und Schwestern, dass wir alle so einen Schnitt hinter uns haben. Wobei man natürlich diesen Schnitt auch immer wieder mal neu nachvollziehen muss, wenn sich die Welt plötzlich wieder so wichtig macht und so ja, unentbehrlich macht in unserem Leben, dass wir sagen, nein, unser Ziel ist Christus. Wir wollen ja nicht die Welt schlecht machen als Christen. Die Welt ist doch von Gott gemacht. Und da ist doch Schönes, viel Schönes dabei. Und Gott gönnt uns doch die Schönheiten der Natur und ein gutes Essen und Gesundheit und alles Mögliche, viele Freunde und Luft zum Atmen. Das ist ja alles ein Geschenk Gottes. Aber bitteschön, es ist alles weltlich und vergänglich. Wichtig ist, dass wir zielorientiert bleiben und wissen, worauf wir hinleben. Das ist die erste Glaubensaufgabe, die gar nicht so ganz einfach ist. Denn die Welt, die kommt immer wieder durch und immer wieder wird uns irgendetwas wichtig. Neulich habe ich einen kennengelernt, der hat Bierdeckel gesammelt. Sein ganzes Geld und alles nur ausgegeben für Bierdeckel. Ja, mei. Ich kann darüber schmunzeln, aber so richtig verspotten kann ich solche Leute nicht. Denn ich war ja selber einer davon. Jetzt kommt der zweite Schritt, die zweite Glaubensaufgabe, damit unser Glaube hinwächst zu einem zielorientierten Glauben. Und diese zweite Aufgabe, die nennt der Paulus, suche die überschwängliche Christuserkenntnis. Die überschwängliche Christuserkenntnis. Paulus liebt ja diese überschwänglichen Ausdrücke. Außergewöhnlich, exzellent, einmalig, also diese Adjektive liebt der Paulus, weil eben das Einzigartige am Glauben nur so ausgedrückt werden kann. Suche die überschwängliche Christuserkenntnis. Ich denke mir das so, dass doch Christsein in einer Einstiegserkenntnis besteht, darin, dass Christus jetzt mein Freund, mein Heiland, mein Retter, mein guter Hirte geworden ist. Dass aber doch die Gefahr besteht, dass viele bei dieser Einstiegserkenntnis bleiben und gar nicht ermessen, dass Christus noch viel größer ist. Er ist der Schmerzensmann, der für uns am Kreuz gestorben ist. Aber er ist auch der, durch dessen Hand die ganze Welt gemacht wurde. Hebräer 1. Er ist auch der, durch den Gott die ganze Menschheit mit sich versöhnt hat. Er ist auch der, der wiederkommt zum Gericht. Und er ist auch der, der als ewiger Friedefürst in Neuen Jerusalem regieren wird. Also dieser Christus hat ja eine unendliche Größe und Bedeutung. Und das meint Paulus mit überschwänglicher Christuserkenntnis. Wir hatten jetzt ein Gespräch mit einem Paar, das demnächst heiraten will. Eigentlich wollten die mich als Traupastor haben, aber ich kann nicht zu dieser Zeit. Eigentlich sollte man es ja anders machen. Man sollte erst den Termin festmachen mit dem Pastor. Aber die haben es nun andersrum gemacht. Ein hochinteressantes Paar, er ist syrisch-aramäischer Christ und er hat uns erzählt aus seiner Jugend und wie er zum Glauben gekommen ist. Diese syrisch-aramäischen Christen bilden ja eine kleine Exklave in der Türkei und werden seit Jahrhunderten, muss man sagen, in die Ecke gestellt. Erstmal vom Osmanischen Reich und jetzt auch leider wieder von der modernen Türkei. Was er da so an Dingen erzählt hat, das lässt einen schon aufhorchen und mal so leise schmerzhaft nachvollziehen. Wie er sagt, dass er seinen Familiennamen türkisch verändern musste, um überhaupt dort registriert zu werden in der Türkei. Wie er erzählt, dass andauernd Überfälle in seinen Dörfern festzustellen waren, dass sich die Türken einfach die schönsten Mädchen regelrecht gestohlen haben und kein Recht in der Lage war und kein türkischer Staat dagegen Einhalt zu gebieten. Bis eines Tages seine Eltern sagten, weg. Der ist nun seit vielen Jahren hier in Deutschland, spricht exzellent Deutsch. Aber weswegen ich das erzähle, er sagt, auch unsere Glaubensgemeinschaft ist erstarrt. Erstarrt in den Ritualen und Formen. Es wird nicht die Bekehrung zu Christus, es wird nicht der überschwängliche Reichtum Christi gepredigt. Und jetzt kommt's, weswegen er überhaupt einen Pastor wollte für die Trauung. Er sagt, meine Eltern, die sind so traditionell orientiert, dass sie eine Trauung nur akzeptieren, wenn ein geweihter Priester sie vollzieht. Und er sagte, in unserem Glauben ist die Überzeugung, dass nur ein geweihter Priester den richtigen Ehesegen spenden darf. Nun bin ich gar nicht geweiht im katholischen Sinn. Aber er sagte, das reicht. Wenn, lieber Bruder, wenn Sie ein Talar anhaben, das reicht. Das sind meine Eltern schon zufrieden. Ja, ich sage, okay, ich mache es ja gern, aber leider finden wir ja keinen Termin. Und da sagt er, seitdem ich zum lebendigen Glauben gekommen bin, sind mir diese Rituale und diese Traditionen völlig nebensächlich geworden. Aber viele meiner Glaubensgeschwister hängen noch dran, einschließlich meiner Eltern. Ja, da hat auch jemand die überschwängliche Christuserkenntnis erkannt und erfasst. Wunderbar. Ich hatte so ein Aha-Erlebnis, ich habe es, glaube ich, öfters schon erzählt, mit dem gläubigen Naturwissenschaftler Professor Walter Smith. Ich war gerade zum Glauben gekommen, 1970. 1971 hatte er in Erlangen eine Vortragsreihe und ich kam da hinein und das war für mich so eindrücklich, dass ein Naturwissenschaftler sagt, liebe Kommilitonen, der ganze Hörsaal war voll, junger Leute, Christus war dabei, als diese Welt erschaffen wurde und er sieht keinen Anlass, den Schöpfungsbericht an irgendeiner Stelle zu kritisieren. Er war dabei, durch seine Hand ist alles geworden und auch wir, die wir hier sitzen und leben. Wer wären wir, dass wir die ersten Seiten der Bibel so unserem kritischen Verstand ausliefern, dass daran nichts Wahres mehr bestehen bleibt? Und das hat mich damals beeindruckt. Und ich habe mir überlegt, ja, in der Tat, wenn Christus dabei war. Und da hatte ich so ein Stück vermittelt durch diesen Mann, überschwängliche Christuserkenntnis gewonnen. Das wünsche ich uns allen, ja, dass wir nicht nur beim Mann von Golgatha bleiben, obwohl das unser Zentrum und die Quelle unseres Glaubens ist und bleibt, sondern die Bedeutung. Paulus spricht von der Breite, von der Höhe, von der Tiefe dieses Christus, ja, dass wir hineinwachsen in die überschwängliche Christuserkenntnis, die uns hier zuteil wird. Ich hatte früher mal einen seelsorglichen Freund, der ist mittlerweile verstorben, einen älteren Pfarrer aus Oberfranken. Der hat Bibelkurse gehalten und hat 10 Bibelkurse, ich habe sie mir alle von ihm schicken lassen, über den Reichtum und die Majestät Jesu Christi gehalten. Erst dachte ich, 10 Bibelkurse, nur über dieses Thema. Und er sagte zu mir, ist viel zu wenig. So viel hatte er darüber zu sagen. Ja, Christus muss uns wachsen, größer werden. Und wenn Christus uns bedeutsamer ist als noch vor 10 Jahren, dann sind wir auf dem richtigen Dampfer. Das ist also der zweite Schritt, die zweite Glaubensherausforderung, dass wir hineinwachsen in die überschwängliche Christuserkenntnis. Und jetzt kommt der dritte. Und den nenne ich, du musst deine Vergangenheit begraben. So wie Paulus das auch gemacht hat. Ich vergesse, was da hinten ist. Das ist doch eine wunderbare Aussage. Ich liebe die deutsche Sprache. Ich hoffe, wir lieben sie alle. Denn die hat so viele Ausdrucksmöglichkeiten wie kaum eine andere. Zum Beispiel das Wort Vergangenheit. Ist das nicht ein wunderschönes Wort? Da ist etwas vergangen. Das ist weg. Aber wenn wir die Menschen ansehen, die tragen ja, wenn sie keine Christen sind, ihre Vergangenheit mit sich spazieren, kommen nicht los von der Vergangenheit. Und dann rennen sie von einem Psychologen zum anderen. Wir haben etliche Beispiele gehört, gerade von Leuten, die auf Kur irgendwo sind oder in einer Reha-Maßnahme, die dann an Psychologen geraten, die ihnen dann auch einreden, ja, ihre Vergangenheit, die muss ja noch aufgearbeitet werden. Und wenn sie jetzt mit ihrem Partner nicht zufrieden sind, ja, sie werden ja unterdrückt, dann müssen sie sich von ihm trennen. Wie viele Scheidungen werden gerade auf diesem Wege eingeleitet? Das ist grausam. Also, so wollen wir bitte schön an die Vergangenheit nicht rangehen. Aber, dass die Vergangenheit bei vielen noch wirklich präsent ist, gar keine Vergangenheit, sondern Gegenwart, das merkt man an allen Ecken und Enden. Da ist eine Frau, die gläubige Frau, die in ihrer Jugend vom eigenen Vater missbraucht wurde und die jetzt Schwierigkeiten in ihrer Ehe hat, aus der Ehe ausbricht. Schlimm. Und alle überlegen, wieso denn, sie ist doch gläubig. Die muss doch an ihrer Ehe festhalten. Ja, aber wenn man diese Vergangenheit kennt, dann sieht die Sache anders aus. Missbrauch kann eine Frau unfähig zur Ehe machen. Und wie wichtig ist das, was Paulus hier sagt? Gerade in solchen extremen Fällen. Ich vergesse, was da hinten ist. Ich glaube, das kann man nur im Glauben überhaupt hinkriegen. Und selbst dann vielleicht nicht von jetzt auf eben, sondern da muss man mit großer Liebe und Geduld einem solchen Menschen helfen, nach vorne zu blicken und sich nicht mehr von diesem Männerhass, der entsteht ja ein Männerhass auf diese Weise, lenken und leiten zu lassen. Anderes Beispiel, das sind keine erfundenen Beispiele. Da wächst jemand als Pflegesohn auf und die Pflegeeltern behandeln ihn immer wieder so als fünftes Rad am Wagen. Findet keine elterliche Liebe und Geborgenheit zu Hause. steht sich selbst im Weg, kann sich selbst nicht annehmen, fühlt sich überflüssig in dieser Welt und muss es erleben, dass seine Pflegemutter bis ins hohe Alter hinein ihn ablehnt. Und er sagt uns neulich, ich habe einen Schnitt gemacht. Ich habe nach vorne geblickt und keine Zeit und keine Kraft mehr damit verschwendet, meine Pflegeeltern zu hassen. Wunderbar, nicht wahr, wenn einer das als Glaubensergebnis so bezeugen kann. Ich vergesse, was da hinten ist. Was bringt es denn, wenn ich die Schuld meiner Eltern aufdecke? Und wenn ich es wirklich mache, dann entdecke ich, dass meine Eltern von ihren Eltern auch wieder an irgendwelchen Stellen schlecht behandelt worden sind. Und wenn ich das aufdecke, geht es noch weiter. In die Urgroßeltern, dann bin ich bei Adam und Eva. Und dann kann ich mein ganzes Leben damit verbringen, die Schuldzusammenhänge dieser Menschheit aufzudecken. Das bringt es doch nicht. Da nehme ich doch lieber den Paulusweg. Ich vergesse, was da hinten ist. Eine befreiende Botschaft. Wir hatten mal einen Vergebungskongress. Ich weiß nicht, ob da zufällig jemand dabei war. Ja, vor 4, 5, 6 Jahren. Und in Süddeutschland, in Zavelstein, weiß ich noch, da hatten wir eine Frau eingeladen, die was ganz Schlimmes erlebt hat. Ihre Tochter wurde ermordet. Und sie hat den Mörder dann auf vielen Umwegen kennengelernt und sogar im Gefängnis besucht. Und sie hat ein Buch geschrieben. Und das Buch heißt, ich habe dem Mörder meiner Tochter vergeben. Und die Frau erzählt darin, wie sie durch viele innere Kämpfe hinweg und hindurch den Frieden mit Gott wieder neu gefunden hat. Das will was heißen. Also mit menschlichen oder mit psychologischen Mitteln ist da, glaube ich, nichts zu machen. Da muss Gott selber eingreifen. Und der kann's. Der kriegt das hin. Ursula Link heißt die Frau. Wir haben sogar eine CD mit ihrem Lebenszeugnis. Kann man hier bei uns bekommen. Ich vergesse, was da hinten liegt, was mich aus der Vergangenheit bedrückt, belastet, wo Menschen mich schäbig behandelt haben, intrigiert haben, schlecht geredet haben hinter meinem Rücken, aus eigenen Frust, aus Missgunst mich runtergedrückt haben. Ich vergesse, was da hinten liegt. Ich gucke nach vorn. Das wünsche ich uns allen, dass wir das hinkriegen. Mit Gottes Hilfe. Das ist so wichtig, dass wir die Vergangenheit Vergangenheit sein lassen. Wollen wir bitte schön an das schöne deutsche Wort Vergangenheit denken. Vergangenheit ist vergangen. Da ist nichts mehr da für Christen. Das ist alles ersäuft im tiefen Ozean der Vergebungskraft Gottes. So, und damit sind wir nun bei der vierten und bei der letzten Glaubensaufgabe angekommen, die wir immer wieder neu anpacken müssen, wenn wir einen zielorientierten Glauben haben wollen. Und jetzt bin ich praktisch in den letzten Versen angekommen. Die habe ich ja vorhin schon zitiert. Die vierte Glaubensaufgabe besteht darin, den wiederkommenden Christus mit jeder Faser unseres Herzens zu erwarten. Zu erwarten. Und jetzt will ich meine Geschichte erzählen, die vor ein paar Tagen in der Frankfurter Zeitung stand. Und die ist so sinnig und die passt jetzt gerade hinein, weil dort hinten ja ein Hund liegt. Und die Geschichte handelt von einer Hündin. Und die ist ergreifend. Und sie zeigt uns, was warten bedeutet. Überschrift: Italien trauert um eine treue Hündin. Als Alfred am 29. Januar 2009 starb, verließ auch Nicoletta das gemeinsame Haus. Nicoletta ist diese Hündin. Und zog gewissermaßen zu ihm, nämlich auf den Friedhof des Städtchens Panza auf der Insel Ischia im Golf von Neapel. Nicolettas Herrchen Alfred war ein Deutscher, der vor Jahr und Tag nach Ischia gekommen war und dort vor gut 10 Jahren seine letzte Ruhestätte gefunden hatte. An Alfreds Grab hat die Mischlingshündin Nicoletta einen guten Teil ihres eigenen Lebensabends verbracht. Tag um Tag saß sie viele Stunden am Grab, mehr als 10 Jahre lang. Von Leuten, die in der Nähe des Friedhofs wohnten, wurde Nicoletta mit Futter und Wasser versorgt. Auch eine kleine Hundehütte zum Schutz vor den Elementen hat man ihr gebaut. In den vergangenen Wochen ging es dann mit Nicoletta auch zu Ende. Ist doch bewegend. 10 Jahre zieht diese Hündin an das Grab ihres Herrchens und wartet, dass er kommt. Wie ist es denn mit unseren Warten? Wir haben neulich einen Fernsehbericht gesehen, der war teils erschütternd, teils aber auch, ja, schon sehr bezeichnend. Da wurden die Kreml-Frauen nacheinander alle vorgestellt. Von Lenins Frau angefangen, durchweg bis Gorbatschows Reiser hieß die, die leider ziemlich früh an Leukämie verstorbene Reiser. Alle diese Kremlgrößen, Brezhnev und Khrushchev und wie sie alle hießen, haben ihre Ehefrauen behandelt wie den letzten Dreck. Wie den letzten Dreck. Der Gorbatschow war der Erste, dessen Ehefrau wirklich gewürdigt wurde von ihm selbst und dann auch in der Öffentlichkeit. Er hat sich oft mit ihr gezeigt, hat sie öffentlich um Rat gefragt. Und es war für diesen Mann ganz, ganz bitter, dass seine Frau dann an Leukämie erkrankte. Er hat sie dann nach Köln gebracht, in ein Spezialkrankenhaus, und hat täglich gewartet und geseufzt, dass er seine Frau doch wieder bekommen könnte und möge. Aber Gott hat ihm das nicht geschenkt. Aber er hat gewartet. So gibt es bestimmt viele Beispiele von Menschen, die warten. Und wir alle als Christenmenschen sollten ein Beispiel sein dafür, dass wir Christus erwarten. Er kommt ja wieder. Unser Bürgerrecht liegt im Himmel, von wo wir auch erwarten den Heiland. So heißt es, erwarten. Ja, die Menschen in den damaligen Zeiten, die waren noch nicht so abgelenkt durch alle möglichen, was weiß ich, Medienberichte und Fernseh- und Filmereignisse. Die konnten sich auch noch erzählen. Abends gab es noch keinen Strom, hat man nur Kerzen gehabt. Da hat man sich viel erzählt. Da hat man sich gegenseitig Hoffnung gemacht. Da hat man auch natürlich aus der eigenen Vergangenheit erzählt. Da haben die Alten den Jungen viele Geschichten weitergegeben. Na, ich will jetzt nicht alten Zeiten nachtrauern. Aber das hatte schon was. Unser Bürgerrecht liegt im Himmel, von wo wir auch erwarten den Heiland. Und der Heiland ist eben ein echter Heiland. Der kommt nicht nur für sich alleine, der kommt für uns. Er sagt doch im Johannesevangelium, ich gehe, um euch eine Wohnung zu bereiten. Und ich komme wieder. Also er freut sich auf uns. Und wie viel mehr haben wir Grund, uns auf ihn zu freuen? Er hat noch nie gelogen. Und er sagt, gerade auch hier durch den Apostel Paulus, dass er dann unseren nichtigen Leib verklären wird und dem Leib Christi ähnlich machen wird. Ist doch wunderbar. Dieser nichtige Leib, ja, wenn man 75 ist, da merkt man so ein kleines bisschen von der Nichtigkeit und Vergänglichkeit und Anfälligkeit unseres Leibes. Vielleicht kann man es auch schon ein bisschen früher merken. Jetzt habe ich von einem unserer besten Freunde gehört, die 28-jährige Tochter erkrankt von jetzt auf eben an Morbus Bechterew. Das ist eine schlimme Sache. So schnell kann das dann auch gehen. Die Nichtigkeit unseres Leibes, die kommt in jedem Fall am Sterbetag zur Geltung. Und es wird nicht das Letzte sein. Und der Grab und der Sargdeckel wird nicht das Letzte sein. Ist ja immer erschütternd, wenn man diese Todesanzeigen in der Zeitung liest, ja? Wie wenig Hoffnung sich da widerspiegelt. Wir haben eine Hoffnung. Der Evangelist Moody, der hat seine Todesanzeige in Gold setzen lassen. In Gold, nicht in Schwarz. Hat extra Geld bezahlt dafür. So kann man es ja auch machen. Ja, denn wir haben ja eine Hoffnung, dass unser nichtiger Leib verklärt wird und ein Herrlichkeitsleib wird, ohne Sünde und ohne Krankheit und ohne Tod. Und das ist das Ziel. Und deswegen ist ein zielorientierter Glaube sehr, sehr wichtig. Amen.